Ja, vielen Dank, Markus. Ich bin begeistert vom sibirischen Goldregenpfeifer. Habe ich es richtig gesagt? Ich habe den Vogel vorher noch nicht gekannt, aber du auch nicht, bevor du es nachgelesen hast. Es ist unglaublich. Und es ist nur ein kleines, winziges Detail von Gottes Schöpfung, von seiner Weisheit, die alles wunderbar erschaffen hat. Wir kommen noch ein bisschen drauf zurück im Laufe der Predigt. Ich grüße euch herzlich und ja, wünsche euch einen schönen Sonntag. Es kommt ganz selten vor, dass unsere Kinder sowas wie eine freche Gosch haben. Das sagt man ja hier so. Und vor einiger Zeit, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, war es wieder so weit, dass ich es als Vater so empfunden habe, dass Greta nicht ganz so angemessen mit mir geredet hat. Und ich habe sie gefragt, glaubst du eigentlich, dass die Kinder von Herrn XY so mit ihrem Vater reden? Sie antwortete, na toll. Die haben ja auch Angst vor ihrem Vater. Und der Tonfall, der zeigte ihre Botschaft an mich schon an. Der ist kein Vorbild für dich. Du kannst unmöglich so ein Verhältnis mit deinen Kindern haben wollen wie der Herr XY. Das kannst du dir nicht wünschen, wirklich. Und sie hatte recht. Das stimmt. Das wäre für mich sogar eine Strafe, wenn ich so ein Verhältnis zu meinen Kindern hätte, ja, das von Angst geprägt ist. Und wo es mal vorkommt, dass ich sauer werde und dann polter und dann die Kinder ein bisschen vor mir erschrecken, das ist mir unangenehm dann hinterher oder auch schon während. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe auch so ein bisschen aufbrausendes Temperament. Und dann passiert es schon, dass Kinder kurz mal zucken. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich möchte. Andererseits ist natürlich auch nicht gut, wenn man als Vater oder Mutter so eine Art Fußabtreter seiner Kinder ist, Befehlsempfänger. Das kennt ihr sicher aus Beobachtung auf der Straße, in der Fußgängerzone oder sonst wo, wo manche Eltern so erscheinen. Ja, Befehlsempfänger, alles ist möglich, was das Kind will. Und eigene Wünsche oder gar Erziehungsabsichten dürfen Eltern nicht haben. Man könnte also sagen, die Wahrheit des Verhältnisses zwischen Eltern und Kind liegt irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen, Angst und Befehlsempfänger. Aber ich glaube, dieser Ausdruck stimmt nicht, dass die Wahrheit in der Mitte liegt hier, sondern ich würde sagen, die Wahrheit liegt einfach ganz woanders. Und ich denke, dass man ganz gut beraten ist, wenn man das Verhältnis von Gott zu seinen Menschen anschaut, um zu sehen, wo die Wahrheit liegt. Denn das Verhältnis von Gott, wir haben es ja auch gesungen vom guten Vater, ist eine Vater-Kind-Beziehung zu uns. Und damit möchte ich euch willkommen heißen zu einem weiteren Teil unserer Predigtreihe, die da lautet: Das Evangelium, die DNA der Gemeinde. Heute Morgen soll es aber nicht um Erziehungsratschläge gehen, sondern um unser Verhältnis zu unserem Vater im Himmel. Dass, so die Aussage dieser Folie, durch das Evangelium ehrfürchtiger wird. Und wer natürlich dadurch für seine Familie, für die Beziehung von Eltern und Kindern, dadurch Ratschläge sieht oder erkennen kann, das ist gerne willkommen. Schließlich ist Gott ja ein vollkommener Vater. Auch das haben wir gesungen. A perfect father. Was heißt also ehrfürchtiger? Passt schon. Ich habe die Folien im Griff ausnahmsweise. Was heißt ehrfürchtiger? Und da kann ich jetzt nicht von meinem Beruf lassen als Lehrer. Ich möchte euch eine Definition geben, aber da springt irgendwas komisch. Der Drücker ist bisher angewiesen oder hast du praktisch für mich gearbeitet? Off. Jetzt ist er an. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der Drücker ist an. Ist ja lustig. Samuel, du kannst das gut imitieren. Also, was ist Ehrfurcht? Ehrfurcht ist die Hochachtung, Respekt vor der Würde, Erhabenheit einer Person, eines Wesens oder einer Sache. Ich finde es schwierig, sich vorzustellen bei einer Sache, aber nun gut, es gibt vielleicht Leute, die extrem beeindruckt sind von irgendwelchen Autos oder so und dann ehrfürchtig vor einem Ferrari stehen. Interessiert uns nicht. Diese Ehrfurcht dauert wahrscheinlich auch nur bis zur ersten Panne. Wenn ich jetzt aber diese Ehrfurcht angucke, was es ist, frage ich mich, ob ich das als Vater jemals erreichen kann. Ich weiß es nicht. Sagen wir es mal so, während unsere Kinder in der Pubertät sind, muss jetzt erstmal dieser Anspruch an mich aussetzen. Und danach sehen wir mal weiter. Aber zurück zur Frage, was ist Ehrfurcht? Jedenfalls heißt Ehrfurcht oder ehrfürchtiger ganz sicher nicht mehr irgendwas, was mit Angst oder sowas zu tun hat. Es ist vielmehr was Positives, was Schönes, wenn ich diese Definition angucke. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird die Gemeinde durch das Evangelium ihrem Erbgut ehrfürchtiger, aber nicht irgendwie ängstlicher oder angstbehaftet, furchtsam? Und dazu lesen wir jetzt was aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 16 bis 18. Da schreibt Johannes: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Soweit die drei Verse. Ich habe mal ein paar Stellen rausgehoben. Unsere Beziehung zu Gott ist also eine der Liebe. Und Gottes Liebe, so schreibt es Johannes hier, die zeigt sich darin, dass wir nicht mit Strafe rechnen müssen. Vielmehr, das habe ich auch rausgehoben, dass wir Zuversicht haben dürfen, zuversichtlich sein dürfen. Und ich denke, man kann hier ganz getrost Furcht und Angst gleichsetzen. Es gibt sicher ein paar Feinheiten, Unterschiede. Aber hier ist eine Furcht gemeint, die sich eben, ja, die eine Angst ist vor einer Strafe. Und es geht hier darum, dass wir nicht ins Gericht kommen, wie es an anderer Stelle in der Bibel heißt. Wir müssen eben nicht mit Strafe rechnen. Das große Zittern kann in der Beziehung zu Gott also ausfallen. Das ist das Evangelium. Und wir wissen auch, weil Gott seinen Sohn Jesus die Strafe hat tragen lassen, ist es so. Das ist der Grund. Es gibt keine Furcht oder Angst in dieser Vater-Kind-Beziehung, sondern eine ganz feste Basis, die der Liebe, die der aufopferungsvollen Liebe, die einfach eine Sicherheit gibt. Und was braucht man mehr als Kind denn Sicherheit? Die Frage ist dann natürlich so, gibt es dann keine Strafen mehr? Es gibt auf jeden Fall die Strafe nicht mehr, die uns und viele Generationen vor uns beschäftigt hat. Wo komme ich hin, wenn ich nicht mehr lebe? Die Strafe gibt es nicht mehr. Aber Gottes Liebe ist halt so, dass wir ihm wichtig sind. Sie hat uns errettet, aber sie ist auch eine, die uns wachsen lassen möchte. Und in der Sprache der Bibel heißt es, dass wir eben als fehlbare Menschen auch mal gezüchtigt werden von Gott. Das ist ein furchtbar altmodisches und strenges Wort, aber es heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir manche Umgehensweisen Gottes mit uns als Strafe empfinden, die uns aber, und da können wir bei Gott sicher sein, weiterbringen. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, hier richtige Beispiele zu finden. Vielleicht habe ich auch hier sonntags mal schon alle aufgebraucht, wie das in meinem Leben aussieht. Ich möchte dann einfach nicht so platt daherkommen. Vom Prinzip her ist es aber so, wir tun etwas, was Gott nicht gefällt, und Gott bringt uns auf irgendeine Weise zurecht. Vielleicht hält er uns einen Spiegel vor Augen, was wir getan haben. Ist mir auch schon passiert, ich habe was furchtbar kritisiert an jemandem, und dann hat mir Gott den Spiegel vor Augen gehalten, und es war unglaublich, wie ich genau das Gleiche mache, was ich so furchtbar kritisiere. Das kann man durchaus als Zucht bezeichnen. Gott bringt uns zurecht, er setzt uns in die Spur. Und wir lernen davon. So tut eben Gottes Liebe mit uns, sie zerstört uns nicht. Sie lässt uns wachsen, nicht immer mit Zucht. Wenn man jetzt mal in die Pflanzenwelt geht, wäre das praktisch der Schnitt, dass wir schön wachsen, sondern auch mit Bewässerung. Er unterstützt uns und hilft uns, dort, wo es ja, praktisch besser zu werden, im Glauben zu reifen, wo gute Ansätze sozusagen da sind. Das ist ein bisschen so wie in einem Garten, wo der Gärtner eben dafür sorgt, dass der Garten schön ist, wie zum Beispiel beim Markus oder beim Carsten. Ja, ich musste schon wieder staunen, als wir beim Carsten waren, wie wunderschön der Garten ist. Die Hildenbrands haben das einfach drauf. Und das ist auch ein Bild für das Verhältnis Gottes zu seinen Kindern, dass wir wachsen und dass er uns stutzt, wo es nötig ist. Und ja, die Bewässerung fehlt auch nicht, das Fördern. Macht uns das nun ehrfürchtiger? Wer das glaubt, was ich gerade gesagt habe, der dürfte jetzt nicht mehr von Angst und Furcht geplagt sein, oder war es schon, bevor hier reingekommen ist, nicht? Und ist auf jeden Fall vielleicht schon mal dankbarer für das, was für einen Gott wir haben. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Und es wäre sicher auch was für den Herrn XY als Vorbild und mir natürlich auch als Väter. Es sollte uns also dankbarer machen, aber auch ehrfürchtiger, wenn wir glauben, dass Gott die Liebe ist und seine Absicht mit uns zu unserem Besten dienen, Schon allein das sollte uns ehrfürchtiger machen, denn es zeigt uns, dass Gott vollkommen ist, wie ich schon vorher gesagt habe, wie wir es gesungen haben. Nur er kann ein Vater sein, der alles richtig macht, so wie ich es nie sein kann. Wir werden ja manchmal schon vor menschlicher Leistung ehrfürchtig. Wir zollen dem Respekt. Also es gibt ja unglaubliche Bauwerke. Das höchste Bürobauwerk ist schon über 800 Meter hoch, wie vielleicht viele wissen. Es gibt unglaubliche wissenschaftliche Leistungen in der Medizin und anderswo, wo Menschen auf Dinge draufkommen, die einem die Kinnlade runterfallen lassen. Ingenieurskunst. Ich denk daran, dass ich mal überlegt habe, eine Seifenkiste zu bauen für die Kinder. Und als ich schon gedacht habe, wie funktioniert das mit der Lenkung, war ich schon komplett überfordert. Und dann stellt man sich vor, wie allein so ein Auto so komplex und doch funktioniert es in der Regel einwandfrei. Es gibt unglaubliche sportliche Leistungen, die einen ehrfürchtig erscheinen lassen. Ich habe in der Zeitung jetzt gelesen, dass der Weltrekord im Hochsprung ohne Hilfe mit einem Stab oder so bei 2,45 Meter liegt. Unglaublich, dass ein Mensch sowas kann. Und noch viel mehr Ehrfurcht kriege ich vor sehr mutigen Taten von Menschen. Ich hatte mal eine Schülerin, die hat es fertig gebracht, aber das ist nicht das, was mich ehrfürchtig gemacht hat. Die hat es fertig gebracht, in London war das auf einer Klassenfahrt, ihre Karte für dieses London Eye, für dieses Riesenrad, auf ungefähr 50 bis 100 Metern bis zum Eingang zu verlieren. Und der Kontrolleur hat uns angeguckt und hat dann uns trotzdem durchgewinkt. Er hat dann schon geglaubt, dass sie auch eine Karte hat. Diese Schülerin hat aber dann 3-4 Jahre später bei mir ein Referat in Geschichte gehalten über Sophie Scholl. Ihr kennt die Sophie Scholl? Vermutlich. Es war eine Widerstandskämpferin im Dritten Reich, also unter dem Nazi-Regime. Und sie hat erst war sie eine überzeugte Nationalsozialistin in ihrer früheren Jugend und so im jungen Erwachsenenalter hat sie erkannt, dass es eine teuflische Ideologie ist und das nicht zuletzt auch, weil sie christlich aufgewachsen ist und gläubig war. Und sie hat ihr Leben riskiert, um Flugblätter zu verteilen, damit eben die Menschen aufwachen und sehen, wie schlimm die Regierung ist. Und sie hat ihr Leben dann lassen müssen, weil sie aufgeflogen ist mit ihrem Bruder Hans und Christoph Probst. Und es gab auch noch ein paar Helfer. Ich weiß nicht, wie deren Schicksale waren. Aber sowas macht mich ehrfürchtig. Und was hat das mit dieser Schülerin zu tun? Sie hat eben das Referat gehalten. Und während des Referats sagt sie so, ja, die Sophie Scholl, das war die Cousine von meiner Urgroßmutter, so in etwa, wenn ich mich recht erinnere. Und da habe ich gedacht, boah, sie ist verwandt mit so einer Person, die unglaublich vorbildlich ist, die für ihre Überzeugung gestorben ist. Das gebietet Ehrfurcht. Und jetzt die Brücke zu Gott. Wenn Menschen schon zu sowas praktisch in der Lage sind, um wie viel mehr gebührt Gott Ehrfurcht? Dem Schöpfer des Universums, dem Schöpfer dieses Vogels, sibirischer Goldregenpfeifer. Unglaublich. Und es ist nur ein winziges Detail von Gottes wunderbarer Schöpfung. Ehrfurcht vor Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat, der dadurch seine vollkommene Liebe zu seinen Kindern gezeigt hat. Zu sein Menschen. Und so ist, wie man es halt so oft auch im Alten Testament liest, im Psalm 130 eigentlich schon ausgedrückt, was das in uns bewirken sollte. In Psalm 130, den Versen 3 bis 4 steht: Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Die Antwort ist klar: Niemand wird bestehen. Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Es ist eigentlich interessant, dass hier Vergebung mit Furcht zusammengebracht wird. Gerade Gottes Nachsicht mit uns, seine Vergebung, die er uns zuspricht, weil er uns liebt, gerade die lehrt uns, Gottes zu fürchten. Was ist Ehrfurcht? Es ist Hochachtung, Respekt vor der Würde und Erhabenheit einer Person, eines Wesens. Und das mit der Sache sollte ich eigentlich löschen. Und wem das nicht reicht, das wäre jetzt allerdings schon beinahe etwas peinlich, der findet in der Bibel genügend Hinweise, dass Gottes Liebe teuer ist, dass sie Ehrfurcht gebietet, dass Gott eben kein Grüßonkel ist, auf dessen Nase man rumtanzen kann, so wie manche ungezogenen Kinder bei ihren Eltern das tun, die dann quasi willenlose Sklaven ihrer Kinder werden, die ihnen dann alles erlauben. Nein, Gott ist ganz sicher so nicht. Gott ist heilig. Und auch diese Heiligkeit gebietet Ehrfurcht. Und darauf möchte ich noch kurz mit euch schauen. In Hebräer 12, Vers 28 und 29 wird das von mir Gesagte ganz gut zusammengefasst. Darum, ab Vers 28, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott beschenkt uns mit seinem Reich, das heißt mit dem ewigen Leben, keine Strafe. Darum sollten wir dankbar sein und Gott fürchten. Und hier liegt allerdings die Betonung des Wortes Ehrfurcht schon ein bisschen eher auf Furcht, denn Gottes Wesen gebietet Menschen schon ganz gehörig Respekt. Dafür steht der kleine Warnhinweis in Vers 29. Er meint es auch so, falls du vergessen haben solltest, wer Gott ist, ein verzehrendes Feuer. Zusammenfassend möchte ich sagen, wir werden durch das Evangelium nicht ängstlicher oder furchtsamer, sondern ehrfürchtiger. Die Angst vor der Strafe muss weichen. Jesus sorgt dafür. Jesus hat die Strafe von uns genommen. Dafür kriegen wir eine Vater-Kind-Beziehung, in welcher das Kind erkannt hat, mein himmlischer Vater verdient dankbare Ehrfurcht, denn er ist vollkommen und heilig, wie ich als sterblicher Mensch es nie sein kann. Und das gilt ganz unabhängig davon, ob ich das mit meinem eigenen Vater so erlebt habe oder nicht. Es ist natürlich einfacher, wenn es so ist. Es gibt auch Untersuchungen, die belegen, dass unsere Beziehung zu Gott leichter fällt, diese Vater-Sohn- oder Vater-Kind-Beziehung zu leben, wenn man mit seinem leiblichen Vater ein gutes Verhältnis hatte. Viel wichtiger als das ist aber die Wahrheit, die hier steht. Wir haben einen vollkommenen Vater, über den wir uns unheimlich freuen dürfen. Vielleicht gerade dann, wenn der leibliche Vater eher eine Enttäuschung ist oder war. Der himmlische, der sieht mich und behandelt mich, wie ich es brauche. Und das habe ich erlebt und das macht mich ehrfürchtiger. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr unser Vater, du bist ein wunderbarer Vater. Du bist vollkommen. Und wir sehen es an der Schöpfung. Wir sehen es in der Tierwelt. Wir sehen es bei den Pflanzen. Und wir sehen es auch im Umgang mit uns. Wie du uns lieb hast. Wie du uns nachgehst. Wie es dir wichtig ist, dass wir uns gut entwickeln, dass wir wachsen im Glauben. Ja, und wie du alles dafür gibst, dass wir deine Kinder sind, wie du deinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann macht mich das ehrfürchtiger. Weil du vollkommen bist und ich bin's nicht. Ich danke dir für diese Beziehung, die wir zu dir haben können, die frei ist von Angst. Und ich möchte dich bitten, dass du mich, dass du uns zurechtbringst, wo es nötig ist, dass du uns bewässerst, sodass wir hinwachsen können zu dir. Und dass unsere Beziehung zu dir immer besser wird und immer vertrauensvoller, dass wir einfach im Glauben wachsen können, dass wir dir als vollkommen Vater zutrauen, dass du uns gut mit uns meinst, auch wenn wir durch manche Schwierigkeiten gehen. Im Namen Jesu, Amen.